SWR Kultur. Lesenswert Feature.
Am Anfang des Radsports war das Wort, die Literatur. Oder besser, die Sehnsucht nach der besten Story. Die berühmtesten Radrennen der Welt hat kein Verband ins Leben gerufen. Die Tour de France, der Giro d'Italia, wurden erfunden von Zeitungsredakteuren, damit es für sie etwas Spannendes zu schreiben gibt.
Ein gelbes Trikot, Jacques Anquetil. Und es sind noch keine 2 Minuten vergangen. Damit ist die Entscheidung der Tour de France gefallen.
Wie kaum eine Sportart sonst, hat der Radsport Autorinnen und Autoren, Profis und Ex-Profis zum Schreiben und Philosophieren angeregt, zum Verklären und Romantisieren.
Berge, Hügel, Abfahrten. Und das provozierte immer schon, auch in der Frühzeit der Tour de France, klassische Heldenepen, der Odyssee nicht unähnlich.
Geschwindigkeit, Schmerzen, Leid, Einsamkeit. Die Natur spielt eine große Rolle. Besonders die magischen Berge locken im Sommer Abertausende auf die Straßen, um ihre Helden die Hänge hochzupeitschen. Auf dem Gipfel des Tourmalet, die 48 Kehren rauf zum Stilfser Joch, oder über den blankgefegten Rücken des Mont Ventoux. Sturmumweht, schneebedeckt, kaum zu bezwingen.
Die Tatsache, dass sie 8 Stunden lang schwitzen und riskieren, dabei draufzugehen, und du ihnen 8 Stunden dabei zuschaust, also wenn sie Masochisten sind, dann sind wir die Sadisten. Ein perfektes Match. Sie lieben Schmerzen und wir lieben es, ihnen beim Leiden zuzuschauen.
Das Peloton, das Fahrerfeld, ist ebenso groß wie vielfältig. Eine Gesellschaft im Kleinen, gespickt mit Persönlichkeiten, die mit jedem Tritt in die Pedale auch die Fantasie des Publikums ankurbeln. Allein die Spitznamen der Champions. Sei es der belgische Kannibale Eddy Merckx, Italiens Pirat Marco Pantani, Vincenzo Nibali, der Hai von Messina, oder der schöne, aber abgründige Franzose Jacques Anquetil.
Der Blondschopf kurbelte leichtfüßig. Er pedalierte auf Zehenspitzen, den Rücken gekrümmt, die Arme angewinkelt, den Blick angespannt nach vorn gerichtet. Wie keinem anderen war ihm das Rennrad auf den Leib geschneidert. Nie zuvor war diese Einheit Mensch-Maschine ästhetischer.
This dynamic in cycling of overcoming your competitors certainly. But also overcoming yourself.
Es gibt eine Dynamik beim Radfahren. Da geht es nicht nur darum, deinen Gegner zu übertreffen, sondern auch dich selbst. Ich denke, das ist die gleiche Dynamik wie beim Lesen, beim Schreiben oder allgemeiner beim Erschaffen von Kunst. Es ist wie ein Wettbewerb mit dir selbst und mit deinem Kopf, damit du im Rennen Erfolg hast oder um ein Kunstwerk zu schaffen.
Vom Rausch auf 2 Rädern. Mit dem Rennrad durch die Literatur. Von Lukas Meyer-Blankenburg.
Siamo in arrivo a Forte dei Marmi, Serravezza, Querceta. Vi raccomandiamo prudenza nella discesa dal treno.
Ähneln sich Schreiben und Radeln wirklich? Was reizt Schriftstellerinnen und Schriftsteller am Radsport? Am besten fragt man das Fabio Genovesi, einen der beliebtesten Autoren Italiens. Wobei, die meisten Menschen in Italien kennen ihn vermutlich nicht wegen seiner humorvollen Romane und Theaterstücke, sondern weil Fabio Genovesi für die Rai Due, das Staatsfernsehen, jedes Jahr im Mai den Giro d'Italia kommentiert. Das 3-wöchige Radrennen, ein nationales Heiligtum.
Hi, I am Fabio Genovesi and I write. But basically, I consider myself someone who likes to tell stories in any way. I write.
Ich erzähle gerne Geschichten. Manchmal sind die besten Geschichten die, von denen ich behaupte, dass sie wahr sind, aber sie sind es nicht. Und jetzt haben wir diese nette Unterhaltung an einem Tisch direkt am Mittelmeer, hier in Forte dei Marmi. Hier wurde ich geboren und hier lebe ich. Also, wenn Sie merkwürdige Geräusche im Hintergrund hören, das ist das Meer.
Schriftsteller werden war immer nur Plan B für Fabio Genovesi. Plan A war Radprofi. Die Statur dafür hätte er gehabt. Schlank, lange Beine. Aber schon als Kind habe er schnell feststellen müssen, der innere Motor fehlte ihm. Und den brauche man, um Rennen zu bestreiten, sagt Fabio Genovesi. Deshalb sei er heute Fan statt Fahrer.
Der Giro ist verrückt. Wenn du ihn zum ersten Mal siehst, als Kind, bist du nicht vorbereitet. Du bist nicht bereit, weil du so etwas noch nie erlebt hast. Damals in der Grundschule, als ich 6 oder 7 Jahre alt war, hat unser Lehrer die ganze Klasse an die Straße geholt, damit wir den Giro sehen können und die Rennfahrer anfeuern. Das war großartig. Bei der Tour de France machen sie es immer noch so. Aber in Italien schließen sie heute die Schulen für den Giro. Ich verstehe, dass die Lehrer Sorge haben, dass etwas passiert, aber das ist schrecklich. Man schließt die Schulen, wenn es schneit, wenn es ein Problem gibt. Der Giro ist kein Problem, sondern eine Feier, ein Geschenk.
Der Giro ist kein Problem, es ist eine Party, es ist ein Gift.
Wer jemals bei einem großen Radrennen war und an der Straße auf die Rennfahrer gewartet hat, kennt dieses Gefühl. Nach und nach füllen sich die Gehsteige mit Menschen. Dann warten auf Godot. Lange Zeit passiert gar nichts. Dann fahren immer mehr Fahrzeuge vorüber. Motorräder, Polizei, Teamwagen. Und plötzlich ist der Helikopter zu hören, der die Luftaufnahmen fürs Fernsehen macht. Das Rennen ist nicht mehr weit. Jetzt kommt das Auto, das blinkend und hupend den Beginn des Fahrerfelds ankündigt. Hinter der Kurve der Straße hört man den anschwellenden Jubel. Gänsehaut, Nervosität. Die Menschen trippeln auf den Zehenspitzen, recken die Köpfe, neigen die Oberkörper nach vorne, um besser sehen zu können. Dann sind sie da.
It tells you a lot when you're a kid because you see all these enormous bunch of bikers full of colors and sounds and the cars and the screaming.
Als Kind macht es so viel mit dir. Du siehst dieses riesige Fahrerfeld voller Farben, Geräusche, Autos, schreiende Menschen. Und dann fahren sie innerhalb von einer Sekunde vorüber und sind weg. Aber dann kommt das Schönste. Eine Sekunde, nachdem sie an dir vorbeigefahren sind, spürst du den Wind, der ihnen folgt. Und dieses Geräusch wie ein Busch. Es gibt nichts Vergleichbares. Man verliebt sich sofort. Ich habe mich sofort verliebt. Es ist wie ein Zirkus, der in deine Stadt kommt. Und wenn er fährt, willst du ihm hinterher. Ich wollte immer dem Radsportzirkus folgen. Aber als Kind hätte ich nie gedacht, dass ich das tun kann, indem ich darüber schreibe. So ist das Leben.
Seit 1909 gibt es den Giro d'Italia. Neben der Tour de France das größte Radrennen der Welt. Eine 3-wöchige Landesrundfahrt, jedes Jahr im Mai. In Italien ist der Giro nicht nur ein Sportereignis. Renntage sind Feiertage. Die Fahrer werden verehrt wie Helden. 2013 beauftragte die Zeitung Corriere della Sera Fabio Genovesi damit, den Giro als Reporter zu begleiten. Daraus ist ein Buch entstanden, eine Hommage an die Radkultur in Italien. 2023 auch auf Deutsch erschienen, mit dem schwärmerischen Titel »In meinem Herzen alles Sieger«. Für Fabio Genovesi ging ein Traum in Erfüllung. Er durfte beim Giro mitfahren, wie er es sich als Kind gewünscht hatte. Nur seinem radsportverrückten Onkel musste er erst erklären, was genau er beim Giro machen sollte. In seinem Buch schreibt Genovesi über ein Telefonat mit Onkel Aldo.
Ich fahre den Giro d'Italia mit Onkel. Ich breche übermorgen auf. Na endlich. Und mit welcher Mannschaft? Mit dem Corriere della Sera. Und welche Mannschaft soll das sein? Das ist keine Mannschaft. Ich fahre nicht auf dem Fahrrad mit. Und was zur Hölle machst du dann? Ich fahre mit dem Auto. Du fährst die Etappen also nicht mit dem Fahrrad? Nein, Onkel. Ich berichte über sie. Ein Moment der Stille, in der nur das Paffen seiner Zigarette zu hören ist. Dann verstehe. Aber ich rate dir, mach dich ja nicht lustig über die Leute, die den Giro wirklich fahren, okay? Ich bleibe so sitzen, das Telefon am Ohr, den Blick zur Decke gerichtet und nicke mit dem Kopf. Alles klar, Onkel. Ich werde es versuchen.
Fabio Genovesi macht sich nicht lustig über die Fahrer, auch wenn sein Buch getragen wird von einem feinen Humor. Der Einzige, den er aufs Korn nimmt, ist er selbst. Etwa, wenn es um die Frage geht, was er für 3 Rennwochen alles einpacken soll.
Träume sind klar und hell und kümmern sich wenig um die unendlichen Kleinigkeiten und Forderungen dieser Nervensäge, die wir Realität nennen. In meinen Träumen vom Giro sah ich mich immer glücklich und zufrieden inmitten des Fahrerfeldes, unterwegs auf den langen, sagenumwobenen Straßen und den legendären Anstiegen des Radsports. Da waren nur der Wettkampf, die Heldentaten, der Ruhm. Nur wird irgendwann aus Traum Realität. Und die Realität ruiniert das ganze Fest und bringt eine Reihe von ungebetenen und deprimierenden Gästen mit, zum Beispiel den Hunger und den Durst, die Kälte, den Regen und die Müdigkeit. Und vor allem die Unterhosen. In den Stunden vor meiner Abreise werden Unterhosen zu meiner größten Obsession. Ich würde 24 Tage unterwegs sein. Würde ich also 24 Unterhosen brauchen?
Dass ein Schriftsteller wie Fabio Genovesi damit beauftragt wird, über den Radsport zu berichten, hat Tradition in Italien. Aber vor allem auch in Frankreich. Die Entstehungsgeschichte des Giro ist eine Art Kopie der ein paar Jahre früher ins Leben gerufenen Frankreich-Rundfahrt. Zeitungsredakteure entwickelten 1903 die Idee zur Tour de France, um die Auflage ihrer schwächelnden Zeitung L'Auto zu steigern. Detailliert und kenntnisreich erzählt diese Geschichte Stefan Klemm in seinem Buch Tour de France. Kein Berg zu hoch, kein Weg zu weit.
Der Unterschied zu zum Beispiel Fußball-Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen ist, dass kein Verband hinter der Idee steckte, sondern tatsächlich pekuniäres Interesse, also konkret von Zeitungsleuten, die einen Wettkampf erfunden haben, den es heute noch gibt.
Stefan Klemm ist Historiker, Autor und freier Sportjournalist. Seit etlichen Jahren berichtet er von der Tour. Gerade sitzt er in seiner Heimatstadt Bonn am Rheinufer. Gleich muss er zurück an den Schreibtisch, einen Artikel schreiben. Natürlich geht es um Radsport. Noch wenige Wochen bis zum Grand Départ, dem Tourstart. Auch bei Stefan Klemm steigt die Vorfreude.
Ja, der Radsport hat halt die Faszination, dass er über zum Teil eben archaische Wege führt in Gegenden, in die man normalerweise gar nicht so sieht, wenn es in die Berge geht zum Beispiel. Und es entsteht meist eben der klassische Nahkampf. Ein Mensch ausgesetzt in der Landschaft kämpft nicht nur gegen seine Gegner und sich selbst, sondern eben auch gegen die Schwierigkeiten, die die Landschaft so mit sich bringt. Berge, Hügel, Abfahrten. Und das provozierte immer schon, auch in der Frühzeit der Tour de France, klassische Heldenepen der Odyssee nicht unähnlich. Zumal die Tour eben ja auch aufgebaut ist wie so eine Heldenreise, in dem Fall über 21 Stationen, ne, diese Etappen. Und am Ende gewinnt der Beste und Stärkste und lässt sich von niemandem, auch nicht von irgendwelchen Sirenengesängen, ablenken.
Heute berichtet das Fernsehen live von den Rennen. Von der ersten bis zur letzten Minute. In den ersten Jahrzehnten der Tour radelten die Rennfahrer noch weite Strecken allein. Fremde Hilfe anzunehmen war verboten. Das bot Fahrern, aber auch Reportern viel Raum für Geschichten. Mit am berühmtesten sind die Reportagen von Albert Londres, geboren 1884 in Vichy. Eigentlich Kriegskorrespondent und Schriftsteller. Bis heute gilt Albert Londres in Frankreich als der große Reporter. 1924 begleitete er die Tour und berichtete über Strapazen, Unfälle, Verzweiflung. Seine Reportagen erschienen später auch als Buch mit dem Titel »Die Strafgefangenen der Landstraße«. Ein drastischer Begriff. Er stammt von einer Begegnung von Albert Londres mit 3 Fahrern am Tag der 3. Etappe 1924. Die Fahrer hatten das Rennen aufgegeben. Sie saßen in einem Café und beschwerten sich bei einem Becher Trinkschokolade über die Schikanen der Tour.
Einer davon war Henri Pélissier, der Toursieger des Jahres 1923. Und Londres kam in ein Café, der Lagarde, das in Coutances war, und sagte, Pélissier, warum bist du denn ausgestiegen? Ja, erzählt er dann, ja, die Tour de France ist eine fordernde Maschine. Schau doch mal, was wir hier alles zu uns nehmen müssen, um überhaupt ein Rennen durchhalten zu können.
Sie haben keine Vorstellung davon, was die Tour de France ist, sagt Henri. Sie ist ein Leidensweg. Wir leiden vom ersten bis zum letzten Tag. Wollen Sie mal sehen, womit wir fahren? Hier. Aus seinem Beutel holt er eine Ampulle hervor. Das ist Kokain für die Augen und dies hier ist Chloroform für das Zahnfleisch. Und schauen Sie nur, das ist eine Wärmesalbe für die Knie, klärt Will auf, der seinen Verpflegungsbeutel ebenfalls leert. Dürfen es auch ein paar Pillen sein? Wollen Sie welche sehen? Hier, bitte. Jeder von den dreien kramt drei Schachteln aus dem Beutel. Francis bringt es auf den Punkt. Wir fahren mit Dynamit.
Es war so der erste Bericht von leistungssteigernden Substanzen, die damals nicht verboten waren, die ganz offensichtlich total reißenden Absatz sich innerhalb des Pelotons erfreuten, die dann so eine neue Sichtweise auf diesen Sport geworfen haben, so nach dem Motto, was machen die denn da? Welche Anforderungen haben die denn zu bewältigen?
Wenn wir in der sengenden Hitze Durst leiden und fließendes Wasser in unsere Trinkflasche füllen, müssen wir uns vergewissern, ob nicht irgendein Heinzelmännchen 50 Meter weiter das Wasser für uns pumpt. Andernfalls folgt die Strafe auf dem Fuß. Nochmals, wir müssen selber pumpen. Es kommt noch der Tag, an dem sie uns Blei in die Taschen stopfen, weil sie behaupten werden, dass Gott den Menschen zu leicht geschaffen hat. Wenn dieser steinige Pfad nicht bald ein Ende nimmt, werden nur noch Exoten die Tour bestreiten und keine Artisten mehr. Der Sport wird völlig verrückt. Will haut in dieselbe Kerbe. Genau, sagt er, rasend vor Wut. Derweil näherte sich ein Knirps. Na, mein Junge, was bedrückt dich? Fragt Henri. Monsieur Pelissier, da Sie nicht mehr wollen, wer wird denn jetzt gewinnen?
Man muss aber sagen, wenn man mit den Leuten von damals irgendwie nochmal spricht, beziehungsweise konkret mit Jacques Augendre, der auch diese Pelissier-Brüder kannte, Henri war einer der drei, die ausgestiegen sind, Francis Pelissier, sein Bruder, ein zweiter, sagt, die haben ein bisschen übertrieben, die haben halt dem Londres, der keine Ahnung von Radsport hat, irgendwie etwas besonders drastisch dargestellt, weil sie genau wussten, das wird sofort auf diese Art und Weise übernommen und auch in der Zeitung erscheinen. Ob das jetzt nun stimmt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es so, da haben wir wieder so ein klassisches Beispiel dafür, wie etwas literarisch verarbeitet wurde, von dem man gar nicht weiß, ob es stimmt oder nicht. Aber man hat es gebracht und alle anderen haben es übernommen, weil es halt so schön fantastisch klingt.
Henri Pelissier und die anderen Strafgefangenen der Straße sind in die Radsportgeschichte eingegangen und in die französische Literaturgeschichte. Den Radsport und besonders die Tour literarisch zu verarbeiten, ist in Frankreich bis heute kein abseitiges Genre für ein paar Nerds, sondern findet ein breites Publikum. Ein Grand Seigneur dieser Disziplin ist Paul Fennell, Schriftsteller und Hobbyradler, mittlerweile weit über 70 Jahre alt.
I live close to the Bois de Vincennes, which is east of Paris, and I go and ride there for a while.
Ich lebe nahe dem Bois de Vincennes, östlich von Paris. Da fahre ich auch jeden zweiten Tag ein bisschen Rad. Nichts Schwieriges mehr, ich bin zu alt. Ich mache so meine 35, 40 Kilometer, das ist okay. Es macht mir Spaß. Und wenn es regnet, gehe ich ins Fitnessstudio aufs Rad und fahre ins Nirgendwo.
Paul Fennell ist studierter Literaturwissenschaftler. Er hat für große französische Verlage gearbeitet, war Leiter der Alliance Française in San Francisco, eine Art französischem Goethe-Institut. Im Jahr 2000 berief ihn der französische Kulturminister als Kulturattaché nach Kairo. Der Startschuss für seine Karriere als Schriftsteller des Radsports.
Ich habe in Kairo gearbeitet, in Ägypten. Und für das erste Mal in meinem Leben war ich nicht in der Lage, Fahrrad zu fahren. Die Stadt ist riesig, schrecklich. Radfahren ist da unmöglich. Und außerhalb der Stadt gibt es nur Sand, sonst nichts. Das ist der Grund, warum ich angefangen habe, über das Radfahren zu schreiben.
In Kairo entstanden erste kurze Erzählungen, die ein Jahr später in Frankreich erschienen. Besoin de vélo, auf Deutsch die Liebe zum Fahrrad. Paul Fennells Liebeserklärung gerät in vielen dieser Erzählungen auf den ersten Blick ganz unromantisch. Es geht um schmerzhafte Zusammenstöße, um Stürze und Unfälle.
Jeder Radfahrer, selbst der blutigste Anfänger, weiß, dass er in seinem Leben über kurz oder lang einmal Bekanntschaft mit einer Autotür machen wird. Die Tür kann jederzeit, mal links, mal rechts, vor ihm aufspringen. Immer und überall lauert die Gefahr. Auch dort, wo er sie am wenigsten erwartet. An einer Kreuzung, einem Abzweig, auf einer schnurgeraden, menschenleeren Straße. Als Stadtradler verfüge ich über einen breiten Erfahrungsschatz. Rechte Tür, linke Tür, höher gelegte LKW-Tür, tiefer gelegte Cabrio-Tür, samt der Palette an Begleitkommentaren. Von dem höchst seltenen »Entschuldigung« über »Pass doch auf« bis hin zu dem pittoresken »Sie haben mir eine Schramme in den Lack gemacht«. Bei mäßiger Geschwindigkeit geht es relativ glimpflich aus. Eine Fingerfraktur, ein ausgekugeltes Schultergelenk, eine hartnäckige Migräne, ein gefährlicher Spagat auf einer stark befahrenen Straße.
Paul Fornells Körper hat einiges ertragen müssen. Die Zwangspause nach den Verletzungen gerät mal mehr, mal weniger lang. Nach einem Krankenhausaufenthalt in San Francisco schreibt er, rückt die Gesundheit allerdings in den Hintergrund. Wegen der teuren Behandlungskosten in den USA plagen ihn vor allem Geldsorgen. Die Liebe zum Fahrrad stellt er nie in Frage.
Kein einziger Sturz hat je Abscheu oder Bedauern in mir hervorgerufen. Sobald ich am Boden liege, versuche ich mir ein Bild von meinen Verletzungen zu machen und rechne mir aus, wie viel Zeit ich voraussichtlich brauche, bis ich wieder im Sattel sitzen kann. Das ist auch stets die erste Frage an den Arzt. Dann verhandle ich mit mir selbst. Ich bin schon mit frisch genähten Wunden, Verbänden und zerschürften Beinen gefahren. Ich bin durchs Dunkel, durchs Ungewisse gefahren, bis ich wieder ans Licht meiner alten Form gelangt bin. Meine Lust aufs Rennradfahren ist ungebrochen. Zwischen dem Kindheitswunsch, ein Rad zu besitzen und dem Drang, in die Pedale zu treten, liegt ein langer, sonnenbeschienener und kurvenreicher Weg. Und jedes Mal, wenn ich diesen Drang in Frage stelle, folgt die Antwort auf dem Fuß. Ich schwinge mich auf mein schönes Gefährt und gehe auf Tour.
Paul Fornell in Frankreich, Fabio Genovesi in Italien. Zwei Schriftsteller, die in gewisser Weise von außen auf den Radsport blicken und darüber schreiben. Aber es geht auch umgekehrt. Der Radsport kennt auch Rennfahrer, die über das professionelle Radeln zum Schreiben gelangen und Autoren werden. Einer davon ist James Hibbert, mehr als 10 Jahre lang Radprofi, unter anderem im Bahnrad-Nationalteam der USA. 2022 hat er ein international viel beachtetes Buch geschrieben. Titel: Die Kunst des Radfahrens. Darin schreibt James Hibbert:
Seit ich zum ersten Mal auf dem gelben Schwinn Varsity meines Nachbarfreundes saß, wollte ich nichts anderes mehr als Radfahren. Weit vornübergeneigt, die Hände am gebogenen Lenker, zog mit jedem Tritt der Asphalt schneller und schneller unter mir vorbei. Bis dahin kannte ich nur jene schwergängigen Räder mit breiten Profilreifen, die gerade gut genug waren, um sich fortzubewegen. Das Schwinden war ganz anders. Als ich auf ihm dahin raste, spürte ich Freiheit. Ein Gefühl, als könnte ich fliegen.
And sort of prior to Lance Armstrong, cycling was a sort of oddball sport for outsiders, and particularly in the San Francisco Bay Area where I grew up, there was a kind of almost like a hippie sense to cycling.
Vor Lance Armstrong war Radfahren in den USA ein komischer Sport für Außenseiter, besonders in der San Francisco Bay Area, wo ich aufgewachsen bin. Radfahrer waren Hippies, Leute, die mal nach Europa gereist waren und dann in der Bay Area eine sportliche Counterkultur gelebt haben. Das ist aber total verschwunden mit der Zeit von Lance Armstrong. Radfahren hat sich verändert. Von dem Hippie-Gefühl, frei sein, auf der Straße sein, vielleicht einen Joint rauchen und über Zen-Buddhismus reden, hin zu einem Sport mit Investoren und Wettbewerb und der Mentalität des amerikanischen Kapitalismus. Gewinnen um jeden Preis. Diese Veränderung im Radsport vor und nach der Ära von Lance Armstrong war für mich sehr deutlich.
In Die Kunst des Radfahrens beschreibt James Hibbert, wie er selbst diesen Veränderungsprozess durchlebt. Das Radfahren ist für ihn als schulischer Außenseiter eine Möglichkeit, dem ungeliebten Alltag davonzufahren. Aber es wird zur Obsession. Mehr als nur ein Hobby. James Hibbert entwickelt sich zu einem professionellen jungen Talent, fährt Rennen, wird entdeckt und verbringt den größten Teil des Jahres in Trainingslagern. Bis heute ist er am meisten fasziniert von der mentalen Stärke, die ein professioneller Radfahrer entwickeln muss. Auch um den Körper durch Erschöpfung und Schmerz hindurch zu neuen Höchstleistungen zu treiben.
And then there were rare sort of magic days where you just feel almost no pain.
Manchmal, sehr selten, gibt es diese magischen Tage. Da spürt man fast keinen Schmerz.
You feel you're going super hard, but through the adrenaline.
Man fühlt, dass man sehr hart rangeht, aber durch das Adrenalin, mit der Geschwindigkeit, durch den Sinn, den einem der Erfolg gibt, ist man irgendwie in der Lage, weiterzumachen. Du hast dein absolutes Maximum erreicht, aber dein Körper fleht dich nicht an, aufzuhören. Du spürst das Laktat in deinen Beinen kaum. Ich denke, unterm Strich ist es immer darum gegangen, herauszufinden, wie ich diese magischen Tage erreichen kann.
Für James Hibbert ist der Radsport erst eine Möglichkeit, sich als Außenseiter am Rand der Gesellschaft einzurichten. Später verschaffen ihm seine Leistungen als Rennfahrer soziale Anerkennung. Und trotzdem ist er nicht zufrieden. Er schreibt:
Mit der Zeit ging mir auf, dass all mein Tun im Sport, wie auch außerhalb davon, nicht nur von der Suche nach Bestätigung getrieben wurde, sondern auch von dem Wunsch zu erkennen, was mein Dasein eigentlich ausmachte. Mein Ehrgeiz im Radsport, wie im sonstigen Leben, verriet meinen unbedingten Wunsch, etwas oder jemand zu sein.
Die Zweifel wachsen. James Hibbert wird das Gefühl bekommen, dass sein Profidasein ihn in eine mentale und menschliche Sackgasse führt. Davon erzählt er gleich. Zurück nach Europa. In Frankreich ist Radfahren seit jeher Volkssport. Keine abseitige Hippie-Leidenschaft. Für den Pariser Schriftsteller Paul Fornell beginnt die Liebe zum Rad mit der Liebe zu einem ganz besonderen Fahrer.
Jacques, hier la radio allemande. Es hätte été préférable de s'abstenir une année.
In den 1950er Jahren revolutioniert Jacques Anquetil die französische Radwelt. Der hübsche junge Mann aus der Normandie wird in den folgenden Jahren zu einem der erfolgreichsten Fahrer in der Geschichte des Radsports.
Pour moi c'était très bien, il pouvait peut-être prendre les minutes de bonification avant l'œil.
Merci Jacques et une bonne route.
Merci.
1957 gewinnt Jacques Anquetil zum ersten von später insgesamt 5 Malen die Tour de France. Paul Fornell ist bei diesem ersten Sieg noch ein kleiner Junge und voller Bewunderung. Jahrzehnte später, 2012, schreibt er eine Art biografischen Essay über den Champion. Das Buch Anquetil, mit Leib und Seele, wird in Frankreich Sportbuch des Jahres.
Ich war 10 Jahre alt. Ich war klein, rundlich und hatte braunes Haar. Er war groß, schlank, blond, und ich wollte so sein wie er. Ich wollte sein Rennrad, seine Erscheinung, seine Nonchalance und seine Eleganz besitzen. Ich hatte mein Vorbild und zugleich mein Gegenbild gefunden. Beide waren unnachgiebig. Das sagt einiges über den Weg, der vor mir lag.
I was so beautiful. There was a huge difference at the time.
Er war so schön. Das war damals etwas Besonderes. Heute sind sie alle wunderschön, wie gestriegelt. Aber damals war das nicht der Fall. Jacques Anquetil war eine Ausnahme. Und er war mysteriös, geheimnisvoll. Das hat mir gefallen. Ich mag das. Er war nicht wirklich ein Rennfahrer. Zu der Zeit waren die Fahrer meist ziemlich grobe Kerle, Arbeiter, Bauern vom Land. Anquetil war das Gegenteil. Er wollte etwas anderes. Er wollte berühmt sein, er wollte reich sein. Aber er hat nicht das Spiel gespielt wie alle anderen. Er hat sein Spiel gespielt. Das war damals noch möglich. Heute würde das gar nicht mehr gehen, weil sie alle so gut sind, alle Rennfahrer heute. Aber das ist eine andere Geschichte.
All the guys are good and this is not the same story.
Er braucht nicht einmal alles mehr zu geben, aber trotzdem ein Bündel Energien jetzt in die Zielgerade.
Paul Fornell beschreibt, wie Jacques Anquetil zunächst bewundert wird für seinen eleganten Stil und seine Siege.
Jacques Anquetil, der zwei ganze und zwei halbe Etappen auf dieser Tour de France gewann, hat damit einen weiteren großen Erfolg gefeiert, hat zum fünften Male die Tour de France gewonnen.
Doch mit der Zeit fällt Jacques Anquetil beim Publikum in Ungnade. Er ist den Leuten schlicht zu erfolgreich. Wo er mitfährt, gewinnt er. Das macht die Rennen langweilig. Paul Fornell schreibt:
Anquetil wird gnadenlos ausgepfiffen, weil er der Tour wegen seiner geradezu erdrückenden Dominanz jegliche Spannung genommen hatte. Als er in die Normandie zurückkehrt, kauft er ein Motorboot für Ausfahrten auf der Seine und tauft es Sifflet, Pfiffe. Es ist seine ganz persönliche Art, seine Popularität zu pflegen.
Anquetil mit Leib und Seele ist die Biografie einer kindlichen Verehrung, die später mit zunehmendem Alter und Wissensschatz des Autors Fornell umschlägt in Respekt, versehen aber auch mit einer Prise Entfremdung. Jacques Anquetil wird Ende der 1960er Jahre freimütig zugeben, gedopt zu haben. Ein wenig überraschendes Geständnis, mit Blick auf die Anforderungen an die Fahrer und ihre Leistungen. Paul Fornell beschreibt in seinem Buch, was andere erzählen. Wie Anquetil sich ein Gemisch aus dunklem Bier, Koffein und Würfelzucker in die Trinkflasche füllt. Wie er Mitarbeiter dazu aufgefordert haben soll, Amphetamine zu nehmen, um länger durchzuhalten. Oder wie er angeblich an Goldfischen die Wirkung bestimmter Mittel getestet hat. Aber Paul Fornell reduziert das Doping nicht auf den individuellen Skandal Anquetil.
Das Peloton dopt. Und das Peloton weiß von jeher, was dem Peloton gut tut. Weil das Peloton die Welt ist. Außenstehende werden nie begreifen, dass die Tempodrosselung in unserem Zeitalter der Beschleunigung kein Ziel ist. Dass der Entschluss zu dopen so alt ist wie der Schmerz. Und dass Doping ein Weggefährte der Menschen ist. Im Gegensatz zur Droge ist Doping kein individuelles Abenteuer. Es ist ein kollektives Phänomen, das sein Umfeld widerspiegelt. Das Anquetil'sche ist nervös, professionalisiert. Er betäubt die Seele, um den Körper zu befreien. Die Schäden, vorhersehbar, liegen in weiter Ferne. Der Berg aber, ganz nah, steigt sofort an.
There are so many ways of writing about cycling that I think that the literary way is the good one.
Es gibt viele verschiedene Arten, um über den Radsport zu schreiben. Für mich ist der literarische Weg der beste. Ich will nicht so nah dran sein, nur am sportlichen Wettbewerb, wie sie es in den Zeitungsberichten machen, in L'Equipe oder in den großen Sportzeitschriften. Ich denke, Literatur ist die beste Art, um über Radsport zu sprechen und zu schreiben, wenn du darüber hinaus an einen anderen Punkt gelangen willst.
Was Jacques Anquetil war für Paul Fornell, war in Italien in den 1970er Jahren Francesco Moser für den Schriftsteller Fabio Genovesi.
One time when I was really small, my uncle, we were at the Giro at the stage won by Francesco Moser.
Als ich ein kleines Kind war, hat mich mein Onkel mal zum Giro mitgenommen. Die Etappe hat damals Francesco Moser gewonnen. Moser war Italiens Radchampion, ein Held. Für mich war er wie Herkules. Er war groß und stark. Und mein Onkel hat Moser zugerufen, hey, Moser, fang! Und er hat mich Moser zugeworfen, wie einen Ball. Moser hat mich in seine Arme genommen und für mich hat es sich angefühlt, als würde Herkules mich halten.
Auch die Rennfahrer von heute sind für Fabio Genovesi Helden. Vielleicht nicht Herkules, aber trotzdem respekteinflößend. Besonders wegen dem, was sie entbehren. Er vergleicht sie mit Märtyrern, einsame Eremiten, die am Rand der Gesellschaft lebten und sich einem bestimmten Ziel verschrieben hätten.
And whether they know it or not, maybe they're not aware of it, but they're fascinating. And so many of them are like kids when they're 40.
Vielleicht ist es ihnen nicht bewusst, aber sie sind fasziniert. Viele von ihnen sind wie Kinder, wenn sie 40 Jahre alt sind und sich vom Radsport zurückziehen. Dann haben sie plötzlich die Gelegenheit dazu, Dinge zu tun, die sie vorher nicht getan haben, als sie 16 Jahre alt waren. Eis essen gehen zum Beispiel. Und dann vielleicht noch spazieren gehen und einen Tag am Strand verbringen. Das, was man normalerweise mit 16 macht, machen sie mit 50. Sie sind wie 50-jährige Teenager.
Moser treffe er heute ab und zu beim Giro, sagt Fabio Genovesi. Dann scherzten sie darüber, dass der einstige Champion den erwachsenen Fabio heute nicht mehr tragen könne. Auch mit Eddy Merckx hat sich Fabio Genovesi unterhalten. in den 1960er und 70er Jahren der belgische Überfahrer. Von Gegnern wie Verehrern ehrfürchtig Kannibale genannt, weil er sie alle überholte und verschlang. Fabio Genovesi schreibt:
Ich habe mal Eddie Merckx getroffen und ihn gefragt, wie es sein kann, dass er, der er zuhauf große Klassiker und Rundfahrten gewann, auch bei kleineren Rennen um den Sieg sprintete, als ginge es um Leben und Tod. Er erklärte mir, dass ein Ziel ist, dass man sein Bestes gibt. Ganz gleich, ob man den Weltmeistertitel oder nur einen Schinken gewinnt. Denn die Menschen, die diesen Schinken zur Verfügung stellen, hätten ein Opfer gebracht und verdienten den maximalen Einsatz.
Every now and then when we have our live shows during the race, I like to tell the people that, you know, they're here in Abruzzo.
Manchmal, wenn wir live im Fernsehen den Giro kommentieren, sage ich den Leuten, wir sind hier gerade in den Abruzzo. Der Giro endet in Rom. Wenn Sie hier diese Straße nehmen würden, wären Sie in 20 Minuten in Rom und nicht erst in 2 Wochen. Aber Sie biegen nicht ab. Das Rennen ist wie eine Odyssee und sie müssen ihr Tal durchschreiten, genau wie jeder andere in seinem Alltag auch. Wie in dem schönen alten Blues-Song, du musst durch dieses einsame Tal. Das ist genau das, was sie tun. Und sie sind einsam, auch wenn ihr Fahrerfeld aus 200 Menschen besteht.
Die Einsamkeit beginnt mit dem Aufstehen, mit den endlosen Trainingsfahrten, den zahllosen Nächten im Hotel fernab von Heimat und Familie. Aber auch dicht gedrängt im Fahrerfeld, wenn die Sturzgefahr besonders groß ist, oder am Hang, wenn die Schmerzen einsetzen. Wie gehen Sie damit um, die Fahrer, die von außen beschrieben werden als Strafgefangene der Landstraße, als antike Helden oder Champions?
It's really like that when you are a cyclist, you are almost never alone, especially during a race like
Als professioneller Rennfahrer bist du fast nie alleine, besonders während eines Rennens wie der Tour de France. Das sind so viele Leute um dich herum, dein Team, die Mitarbeiter, aber auch das Publikum, die Leute, die dich unterstützen, die Journalisten und so weiter.
And you're just dreaming after
Nach ein paar Tagen träumst du von dem Tag nach dem Rennen, an dem du wieder zu Hause bist. Die Woche nach der Tour, dem ruhigen Moment auf der Couch. Aber wenn du dann da liegst, denkst du nur an eine Sache, die Tour im nächsten Jahr.
Guillaume Martin-Guionnet ist französischer Radprofi. Er ist die Tour de France bereits 9-mal gefahren. Sein Spitzname, der Philosoph. Guillaume Martin-Guionnet hat neben der Profikarriere Philosophie studiert. Er liebt Nietzsche, hat 3 Bücher und ein Theaterstück geschrieben. Jetzt sitzt er auf dem weißen Bettlaken in einem Hotelzimmer, irgendwo in der niederländischen Provinz. Am Vortag ist er den Flèche Wallonne gefahren. In ein paar Tagen Lüttich, Bastogne, Lüttich. Lauter ein Tagesrennen. Klassiker des Radsports zum Warmwerden für die Tour im Sommer.
I don't have routine because also my life is not like a routine.
Ich habe keine Schreibroutine, weil es in meinem Leben als Rennfahrer wenig Routine gibt.
Not so often at home.
Ich fahre in verschiedenen Ländern Rennen und bin oft nicht zu Hause. Es ist also nicht einfach für mich, eine Routine zu entwickeln. Deshalb schreibe ich ziemlich viel während des Transports, zum Beispiel im Zug, oft auch nach Rennen. Besonders wenn ich enttäuscht bin über meine Leistung. Wie soll ich das erklären? Ich habe dann das Gefühl, dass ich noch etwas Positives hervorbringen muss, für mich selbst ein besseres Bild von mir erzeugen muss. Gestern war ich nicht so glücklich mit meinem Rennen beim Flèche Wallonne. Da habe ich ein bisschen geschrieben. Und gerade eben auch, kurz bevor Sie gekommen sind.
Als schreibender Radprofi sei er vielleicht eine Ausnahme, sagt Guillaume Martin-Guionnet. Aber als Fahrer, der sich Gedanken mache über das, was er da tue, eher nicht. Mit vielen Teamkollegen unterhielten sie sich über philosophische Themen. 2021 hat Guillaume Martin-Guionnet ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Die Gesellschaft des Pelotons«. Darin vergleicht er das Verhalten der Radler im Fahrerfeld mit dem von uns Menschen in einer größeren Gesellschaft.
My interest, more specifically, was in the relationship between the individual and the group.
Ich habe mich besonders beschäftigt mit der Beziehung zwischen dem Einzelnen und der Gruppe. Das ganze Konzept vom Peloton ist ziemlich seltsam. Wenn du definieren willst, was das überhaupt ist, ist das nicht so einfach. Das Fahrerfeld besteht nicht einfach nur aus der Summe der Einzelnen, weil es in sich selbst eine Existenz hat. Umgekehrt funktioniert es nicht wie eine große Entität. Es ist von Menschen gemacht. Und die Art, wie die Menschen, die Fahrer, während eines Rennens darin interagieren, ist faszinierend. Es gibt keine geschriebenen Gesetze, aber es passieren so viele kleine Dinge. Zum Beispiel bei Gefahr, Hindernissen auf der Straße. Da gibt es bestimmte Zeichen, die sich die Fahrer geben, um sich gegenseitig zu warnen. Das funktioniert ziemlich gut. Das Peloton hat etwas von einer Anarchie. Eine Gesellschaft ohne Regeln.
It's also a little bit an example of an anarchy, a society with no rule.
Und, so beschreibt es Guillaume Martin-Guionnet, das Peloton werde angetrieben von einem Widerspruch. Kein Fahrer kann ohne die Hilfe der anderen gewinnen. Aber am Ende muss er die anderen abschütteln, um zu gewinnen. Dabei werde viel Risiko in Kauf genommen. In Die Gesellschaft des Pelotons schreibt der Radprofi:
Niemand will stürzen. Im Teambus vor dem Start fürchtet jeder die spannungsgeladenen Momente, die sich unweigerlich ergeben, sobald sich die Startflagge senkt. Während des Rennens spricht man mit Gegnern und kritisiert die anderen, die zu hohe Risiken eingehen, immer an der Spitze des Feldes bleiben wollen und deshalb Stürze provozieren. Dann aber kommt ein etwas heiklerer Streckenabschnitt und schon kämpfen wir ganz unbewusst darum, die gute Position im Peloton zu behaupten und reiben die Ellenbogen mit genau dem Fahrer, mit dem wir eben noch so nett geplaudert haben.
Bei der Spanien-Rundfahrt im Sommer 2025 ist Guillaume Martin-Guionnet schwer gestürzt und hat sich zwei Wirbel gebrochen. Im Herbst fuhr er gleich wieder Rennen, um, wie er sagt, die Angst vor der Angst loszuwerden.
So, that was a bit stressful at that moment.
Das war ein bisschen stressig in dem Moment, weil mein Körper zu dem Zeitpunkt noch nicht komplett erholt war. Aber jetzt muss ich sagen, dass es mir damit wieder gut geht. Das ist übrigens auch so eine Idee von Nietzsche. Die große Stärke des Körpers ist, dass er die Fähigkeit hat zu vergessen. Und ich glaube, mein Körper hat große Teile des Unfalls vergessen.
Auch wenn Guillaume Martin-Guionnet hier ein bisschen mit Nietzsche kokettiert, er spricht einen wichtigen Aspekt an. Die ständige Gefahr, der er sich auf dem Rad aussetzt. Seine literarische Faszination bezieht der Radsport für viele Autorinnen und Autoren auch daher, weil er, im Gegensatz zu anderen Sportarten, die das nur behaupten, tatsächlich ein Sport ist an der Grenze zwischen Leben und Tod. Es gibt praktisch keinen professionellen Radprofi im Fahrerfeld, der nicht schon mindestens einen Teamkollegen, einen Freund verloren hat, gestorben infolge eines Sturzes. Vom Helm abgesehen fahren die Profis praktisch ungeschützt in Sprints und auf Abfahrten mit Geschwindigkeiten jenseits der 70 Stundenkilometer. Die Besten schaffen es die Berge runter sogar mit mehr als 100 Stundenkilometern. In den vergangenen Jahren gab es bei vielen großen Rennen sehr schwere Stürze. Die Radsportwelt führt eine intensive Sicherheitsdebatte.
That's a real topic in cycling right now, because the speeds are increasing and the protections are not evolving.
Das ist ein großes Thema gerade, weil die Geschwindigkeiten steigen und die Sicherheitsmaßnahmen entwickeln sich nicht in dem Maße weiter. Ich glaube, wir sollten viel mehr tun in Bezug auf die Sicherheit. Aber ganz ohne Risiko wird es nicht gehen. Wir müssen damit leben als Fahrer. Vielleicht klingt das jetzt etwas seltsam, aber es ist paradox. Ich kann auf der einen Seite viel Angst haben vor einem Sturz, vor einem Unfall und vor den Risiken, die ich in Kauf nehme. Und auf der anderen Seite ist es auch aufregend. Vielleicht weniger aufregend, je älter ich werde. Aber als ich in meinen ersten Profijahren Rennen gefahren bin,
habe ich mich wirklich über das Gefühl gefreut. Ich hatte schon auch Angst, aber gleichzeitig war es aufregend, im Peloton, im Sprint oder in den Abfahrten um die beste Position zu kämpfen. Wenn du da etwas riskierst, fühlst du, dass du zu 100% lebst. Es ist wie ein großer Schuss Adrenalin. Das ist vielleicht vergleichbar damit, drogenabhängig zu sein. Abhängig von Dingen, die das Leben größer machen. Aber ich muss auch sagen, Jahr für Jahr wird dieses Gefühl der Aufregung kleiner. Und was bleibt, ist die Angst.
After some years, that excitement tends to disappear and only remains the fear.
Ex-Profi James Hibbert. Aus den USA ging es ähnlich. Je älter er wurde, desto größer wurde der Respekt vor den oft schlimmen Konsequenzen, die der Sport haben konnte.
So, absolutely, I think it gets more challenging as your brain develops and you realize what the real consequences can be.
Bereits als junger Athlet wuchsen bei James Hibbert die Zweifel am Profileben. Er merkte, dass er nicht mehr alles dem Erfolg unterordnen wollte. Nachts las er vor Rennen Bücher, die ihn emotional aufwühlten. Psychologietests bescheinigten ihm, dass er nicht das typische Profi-Mindset besitzen würde.
For me, while I was cycling, while I was an active racer, I was sort of a neurotic head case, to be totally frank.
Ganz ehrlich, in meiner Zeit als Rennfahrer war ich eine Art neurotischer Zweifler, total verkopft. Ich habe viele Dinge getan. Klar, das war auch die Dopingzeit, aber abgesehen davon, psychologische Dinge, die kontraproduktiv waren. Ich hatte immer auch diese intellektuellen Interessen. Manchmal dachte ich, was mache ich hier eigentlich bei einem Rennen, bei dem es null Zuschauer gibt und ich fahre 100 Meilen Rad an einem Sonntagmorgen? Das ist doch bescheuert. Ich habe viele Dinge getan und gedacht, die meine Rennkarriere letztendlich sabotiert haben.
Die Entscheidung zum Ausstieg kommt James Hibbert ganz spontan. Er schreibt:
Bei dem Straßenrennen, das mein letztes sein sollte, setzte ich mich auf Siegeskurs vom Feld ab. Da wurde mir so speiübel, dass ich mich zurückfallen lassen und am Straßenrand übergeben musste. Im Niemandsland zwischen Ausreißern und Peloton stieg ich vom Rad, stand schweigend auf einer Obstwiese und wartete auf den Besenwagen, der bei Rennen hinterherfährt und Fahrer auffegt, die aufgegeben haben. Als ich einstieg, wusste ich, dass meine Zeit als Radprofi vorüber war.
James Hibbert hat seine Karriere 2005 beendet. Heute ist er Philosophiedozent. In seinem Buch »Die Kunst des Radfahrens« thematisiert er auch, wie schwer für ihn der Übergang war. Vom ich-bezogenen Alltag eines Profisportlers hin zu einem, in Anführungszeichen, normalen Leben. Die Literatur half. Französische Autoren wie Antoine de Saint-Exupéry oder Jean-Paul Sartre. Und, auch das eine Parallele zu Guillaume Martin Guionnet, vor allem Nietzsche. Irgendetwas scheint Radsportler an dem deutschen Philosophen zu faszinieren. James Hibbert sieht in Nietzsche einen Philosophen der Berge, der Einsamkeit, einen, der physische Stärke betont und die Bedeutung des Körpers hervorhebt. Das macht den Autor von »Also sprach Zarathustra«, der nie in seinem Leben auf einem Fahrrad saß, für Hibbert zum perfekten Radsportphilosophen.
I think for me there's no philosopher, thinker, perhaps even writer, who sort of is more fitting for cycling than Nietzsche.
Man muss nicht Nietzsche lesen, um sein Leben als Radsportler intellektuell zu durchdringen. Aber die Geschichte von James Hibbert ist nicht ganz ungewöhnlich. Die Zweifel, die mentale und körperliche Erschöpfung. Hinter dem Glamour großer Rennen sieht es oft ein bisschen grauer aus. Aber genau das ist es, was die niederländische Schriftstellerin Lideweij van Noort am Radsport besonders interessiert.
So where a lot of sports are, you have one winner and one loser, or one team that wins and the team that loses. In cycling you have about 179 losers.
In vielen Sportarten gibt es einen Sieger und einen Verlierer oder ein Team, das gewinnt und ein Team, das verliert. Beim Radsport gibt es in jedem Rennen 179 Verlierer.
So it really is a sport of losers and those losers have the best stories.
Es ist wirklich ein Sport der Verlierer und diese Verlierer haben die besten Geschichten.
Der Radsport habe eine gewisse Tragik, sagt Lideweij van Noort.
Die bestünde darin, dass viele Rennfahrer ihre ganze Karriere für andere Fahrer oder ihr Team opferten und nicht einmal selbst irgendetwas gewönnen. Auch wegen dieser Charaktere und Persönlichkeiten hat Lideweil van Noort angefangen, über den Radsport zu schreiben. Besonders einfühlsam ist ihr das mit ihrem Buch Pellegrina gelungen. Auch weil sie darin die eigenen Zweifel an ihrem Unterfangen mit dem Buch immer wieder thematisiert und sich selbst dabei nicht zu ernst nimmt. Für Pellegrina, italienisch Pilgerin, reiste Lideweil van Noort zu den heiligen Stätten des italienischen Radsports. Sie besuchte die Heimatdörfer bekannter Rennfahrer oder ließ sich die Geschichten legendärer Rennstrecken erzählen, um... Ja, wozu eigentlich? In der Einleitung von Pellegrina schreibt Lideweil van Noort:
Es ist der erste Tag meiner Radsportwallfahrt durch Italien und während meiner Wanderung kommt mir plötzlich eine Frage in den Sinn, die so grundsätzlich ist, dass ich gar nicht begreife, warum ich sie mir nicht schon viel früher gestellt habe. Warum laufe ich 4 Kilometer zu irgendeinem verfallenen Dorf in Norditalien, um ein Haus von jemandem zu finden, den ich gar nicht persönlich kenne? Was all die Geschichten gemeinsam haben, ist, dass sie den Menschen hinter dem Athleten in den Mittelpunkt stellen. Ich denke, das ist es auch, was wir als Fans suchen. Wir wollen jemanden finden, der auf gewisse Art und Weise so ist wie wir. Das habe ich versucht zu tun. Wie kann es sein, dass Erinnerungen an unbekannte Fremde sich manchmal so aufdrängen, als wären es eigene? Warum weint man am Grab von jemandem, dem man nie begegnet ist? Kann die Trauer sich, ähnlich wie die Geschichte, so mit einem Ort verbinden, dass sie auch für andere greifbar wird? Dass andere sie sogar körperlich mitempfinden?
Lideweil van Noort kann mit der Überhöhung der Rennfahrer, mit der Heroisierung ihrer Taten, mit der Verherrlichung ihrer Leiden nicht viel anfangen. Sie findet diese Tendenz, die sie bei Fans und Autoren beobachtet, eher gefährlich. Damit würden die Athletinnen und Athleten, die ohnehin schon unter jeder Menge Druck stünden, noch mehr belastet. Gleichzeitig ist auch sie begeistert von den Leistungen der Fahrer und ihren Geschichten.
Ich kann eine Geschichte richtig genießen, wie zuletzt die von Wout van Aert bei Paris-Roubaix. Das war einfach perfekt und wunderschön, wie alles zusammengekommen ist für ihn, nach einer langen Zeit von Verletzungen und Krankheiten, nachdem er viele Tiefschläge hatte, mit sich gehadert hat, oft Zweiter geworden ist. Jetzt dieses Rennen zu gewinnen und den Sieg einem Freund und ehemaligen Teamkollegen zu widmen, der 2018 gestorben ist, in genau diesem Rennen, das ist die Art von Leid, die wir auch aus unserem Leben kennen. Der Schmerz, einen Menschen zu verlieren, Pech zu haben, etwas nicht zu schaffen, was man eigentlich erreichen will, weil die äußeren Umstände es verhindern. So etwas mag ich. Aber einfach nur die Verherrlichung dieser ganzen physischen Schmerzen, das Leiden? Nein.
Die persönlichen Schicksale, der sportliche Wettbewerb, die Schinderei, aber auch die Geschwindigkeit, die Natur. Es lassen sich viele Aspekte zusammentragen, die Autorinnen und Autoren seit jeher nutzen, um dem Radsport seine Geschichten zu geben. Auch wenn der Sport technischer geworden ist, hochgradig professionell und voller Wissenschaft, er hat seine Faszination bewahrt. Das Peloton steckt immer noch voller Geschichten, findet auch Fabio Genovesi. Am Ende bringt es ein Verhältnis für den italienischen Giro-Kommentator und Schriftsteller auf den Punkt. Das Verhältnis von Aufwand und Zeit.
In these times, in these days, we always want things fast. You know, I love music. Back then I would order records from Germany.
Heutzutage muss immer alles schnell gehen. Ein Beispiel. Ich liebe Musik. Früher habe ich mir Platten aus Deutschland bestellt. Es hat ewig gedauert, bis die da waren. Monate. Wenn heute unsere Amazon-Bestellung 6 Stunden später kommt, drehen wir schon durch. Das ist verrückt. Und das ist etwas, was einen der Radsport lehrt. Man geht Stunden vor dem Rennen an die Straße, man wartet lange auf die Fahrer und dann passiert alles in ein paar Sekunden. Aber genau so ist das Leben. Diese paar Sekunden geben der ganzen Sache ihren Sinn.
Vom Rausch auf zwei Rädern. Mit dem Rennrad durch die Literatur. Ein Feature von Lukas Meyer-Blankenburg. Es sprachen Josephine Köhler, Achim Hall, Markus Michalski, Udo Rau und Paula Scheschonka. Ton und Technik: Thomas Rau und Sabine Klunzinger. Regie: Felicitas Ott. Redaktion: Christoph Schröder. Produktion: Südwestrundfunk 2026.